Zeit. Jeder spürt sie, weiß, dass es sie gibt. Doch weißt du, was seltsam ist? Temperatur, Gerüche, Geräusche, das nehmen wir alles mit unseren Sinnen auf. Doch wie spüren wir die Zeit? So etwas wie die Zeitwahrnehmung, ein Zeitsinn, gibt es ja nicht. Woher haben wir also den Sinn, um den Verlauf der Zeit zu spüren? Das weiß bis heute keiner so genau. Lass mich dir zum Thema Zeit eine kleine Geschichte erzählen. Es ist der Bericht eines jungen Arztes namens Dr. Oliver Sacks. Ende der 60er Jahre arbeitete er in der neurologischen Pflegeabteilung eines Krankenhauses in den USA. In dieser Abteilung wurden Patienten mit einer bestimmten, mysteriösen Krankheit behandelt. Diese Krankheit hatte eine Epidemie weltweit um 1920 herum grassiert, also knapp 50 Jahre zuvor. Es war Enzephalitis lethargica, die europäische Schlafkrankheit. Es war abends und ich ging meine übliche Runde durch die Station, auf der ich arbeitete. Plötzlich trat ich in Wasser und fand auf dem Boden eine fließende Spur in das nahegelegene Badezimmer. Ich eilte hinein und dort lag diese Patientin in der übergelaufenen Badewanne bis zu ihren Achseln im Wasser. Der gesamte Raum war überflutet und ich tippte der Patientin auf die Schulter und sie sprang auf und sagte: "Mein Gott, was ist passiert?" Ich antwortete: "Nun, sagen Sie es mir." Sie erzählte mir, dass sie gerade den Wasserhahn aufgedreht hatte und etwa 1 Zentimeter Wasser in der Badewanne war, und dann hatte ich sie angetippt. In anderen Worten, sie war eingefroren. Eingefroren genau in dem Moment, als erst 1 Zentimeter Wasser in der Wanne war. In Wirklichkeit war das Wasser bereits über den Rand gelaufen. Es war eine Art Einfrieren der Wahrnehmung, der Zeit und des Bewusstseins, das ich nie gesehen hatte. Dieser kurze Bericht, der so beeindruckend zeigt, was dabei schiefgehen kann, wenn eine Krankheit uns daran hindert, die Zeit wirklich wahrzunehmen, hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, was alles dabei schiefgeht, wenn wir ohne diese Krankheit im ganz normalen Leben, was dabei schiefgehen kann, wenn wir über Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart nachdenken. In dieser Folge möchte ich also diese drei Fragen klären. Was passiert, wenn wir an die Vergangenheit denken? Wie können wir Vorhersagen über die Zukunft eigentlich machen? Und wie empfindet das Gehirn die Zeit in der Gegenwart? Bei meiner Recherche gab es dann einen kleinen Aha-Effekt für mich, der für mich die Brücke zum Charakter der Marke Eigenbau getan hat. Ein kleines Lebenskonzept, was man für sich mitnehmen kann. Fangen wir am besten mit einer kleinen Analogie an, die sehr gut darstellt, wie das Gehirn überhaupt an die Vergangenheit denken kann. Und diese Analogie hat mit einem ganz bestimmten, bekannten Magier zu tun. Hast du je Tagebuch geführt? Ich schon, phasenweise, mal ja, mal nein. Jetzt gerade tue ich es, und zwar jeden Morgen, wenn ich aufstehe, schreibe ich meine Morgenseiten, so werden sie genannt, 3 A5 Seiten des unbedachten Schreibens. Und während des Schreibens kommt es einem manchmal banal und unnütz vor, aber manchmal hilft dieses Strukturieren der Gedanken dabei, eine hilfreiche neue Sichtweise auf die Dinge zu entwickeln. Und schon einen Monat später oder zwei blättert man durch die Seiten und mit einem Lächeln erinnert man sich fast schon nostalgisch an den Tag zurück, als man diese Zeilen geschrieben hatte. Ist es nicht wirklich wundervoll, dass man Vergangenes so wiedererleben kann? Dass man vor dem inneren Auge wieder das sehen kann, wieder fühlen kann, genauso wie es damals gewesen ist? Ich meine, wenn es sich so real in mir anfühlt, dann muss es doch auch so gewesen sein, nicht wahr? Tja, wie wir in dieser Podcast-Folge hören werden, so wie du dich erinnerst, ist es höchstwahrscheinlich nicht geschehen. Dein Gehirn erinnert sich deswegen anders, weil es nur das Beste für dich will. Die vielleicht einleuchtendste und beste Analogie für das menschliche Gehirn habe ich vom Zauberer vom Oz gelernt. Es geht in dieser Geschichte um die kleine Dorothy und ihrem treuen Hund Toto. Sie wurden durch einen Wirbelsturm von ihrem Zuhause in Kansas entrissen. Und in diesem neuen Land, in dem sie landen, streifen sie dann durch das Land und finden dort neue Gefährten. Den Blechmann, der sich ein Herz sehnlichst wünscht. Sie treffen auf die Strohpuppe, die statt Stroh im Kopf gern Verstand hätte, und dem ängstlichen Löwen. Und mit denen wandern sie dann in das Reich des gefürchteten Zauberers von Oz. Und als sie dann vom Zauberer von Oz in Empfang genommen werden, da erscheint ihnen ein Riesengesicht in so einer Rauchsäule, und der ganze Raum wird von einer dröhnenden Stimme erfüllt. Da haben sie dann mega Respekt vor dem Zauberer von Oz, aber der kleine Hund Toto, der reißt ganz zufällig einen Vorhang runter, und hinter dem verbirgt sich da ein ganz stinknormaler Jahrmarktaussteller, der eigentlich den Zauberer von Oz spielt. Er hatte bloß mit verschiedenen Apparaturen seine Stimme verstärkt und mit so Lichtreflexen sein Gesicht auf den Rauch projiziert. Und Dorothy ruft dann laut: "Sie sind bloß ein Scharlatan und ein schlechter Mensch." Und der Zauberer von Oz antwortet: "Nein, meine Liebe, ich bin sogar ein recht guter Mensch. Ich bin bloß ein schlechter Zauberer." Auch dein Gehirn ist bloß ein schlechter Zauberer. Es versucht dir die Illusion zu geben, dass du dich an so viele Dinge in deiner Vergangenheit ganz lebendig und detailreich erinnern könntest. Aber leider hat es nur begrenzte Mittel dafür. Deswegen unterlaufen deinem Gehirn manchmal immer wieder kleine Fehler in der Magie. In der Psychologie nennt man das kognitive Biases, Verzerrungen auf Deutsch. Die kommen immer mal wieder vor und lassen dich die Vergangenheit dann anders erinnern, als sie tatsächlich geschehen ist. Die erste Art von Verzerrung, die ich dir nenne, ist die bildliche Vorstellung, die Verzerrung der bildlichen Vorstellung. Ein gutes Beispiel dafür ist, wie leicht sich Augenzeugen täuschen lassen. Ich zitiere dir mal ein Beispiel aus einer Studie. So, Studenten sollten eine Verkehrsszene beobachten, in dem ein rotes Auto ein Vorfahrtgewehrenschild überfährt, und dann kracht es mit einem blauen Auto zusammen. Wenn man den Studenten dann bestimmte Fragen stellt, suggestive Fragen, die etwas schon implizieren, so zum Beispiel: "Hat das rote Auto am Stoppschild angehalten, bevor es in das blaue Auto gefahren ist?" Dann werden sich die allermeisten Teilnehmer lebendig an das Stoppschild erinnern können, auch wenn es eigentlich ein Vorfahrtgewehrenschild gewesen ist, das sie gesehen hatten. Warum das funktioniert, lässt sich am besten mit einem Beispiel zeigen. Stell dir vor, du wärst ein Künstler, der Ölgemälde malt. Und vor dir steht das Gemälde eines anderen Künstlers, und auf dem Bild ist so eine Waldlandschaft an einem ruhigen See zu sehen, und im Hintergrund ragen schneebedeckte Berge auf. Du bekommst die Aufgabe, dieses Bild nachzuzeichnen, so originalgetreu wie möglich. Du hast 3 Minuten Zeit, dir es in Ruhe anzuschauen, und danach wird es aus dem Raum getragen und du musst es komplett aus dem Gedächtnis abrufen können. Wie würdest du vorgehen? Offensichtlich kannst du dir in diesen 3 Minuten nicht jedes Detail merken, es sei denn, du hättest ein fotografisches Gedächtnis. Auf welche Dinge würdest du dich konzentrieren? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde mich auf die markantesten Teile des Bildes konzentrieren. Dass es Berge und Bäume und einen See gibt und wo die vielleicht jeweils im Bild angeordnet sind, und dann noch ganz besondere Details, die ins Auge fallen, zum Beispiel ein kletterndes Eichhörnchen, das würde ich mir anschauen. Aber nicht die Lage jeden Grashalms und jedes Kieselsteinchens. Dann beim Nachmalen würde ich natürlich das malen, woran ich mich erinnern kann. Und beim ganzen Rest, bei all den Grashalmen und den Kieselsteinen, würde ich das einfach so zeichnen, wie es für mich hübsch und logisch und stimmig aussieht. Tja, weil ich ein absoluter Versager im Zeichnen bin, sähe das Resultat furchtbar aus. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass dein Gehirn auch so vorgeht, dass es nur die markantesten Details einer Erinnerung im Kopf behält. Und wenn dein Gehirn dann gebeten wird, eine Erinnerung im Kopf herauszukramen, sprich ein Bild nachzuzeichnen, dann wird es auch viele kleine Details hinzufügen, viele kleine Grashalme und Kieselsteine, damit das Gesamtbild hübsch und logisch und stimmig aussieht. Das Spannende dabei ist, wir merken überhaupt nicht, wie viel das Gehirn dazu zaubert. Deswegen kommt es auch dazu, dass diese Augenzeugen sich in der Studie täuschen lassen. Man kann ihnen ganz leicht ein, zwei Details in den Kopf setzen, indem man diese bestimmten Fragen stellt, wie sah dieses Stoppschild eigentlich aus? Und dann wird das Gehirn, wenn sie sich daran erinnern, diese Details verwenden, um ein Bild zu zeichnen, in dem ein Stoppschild vorkommt. Und es gibt noch eine Art von Verzerrung, die dein Gehirn hat, wenn es sich an die Vergangenheit erinnern will. Und das ist der Fading Effect Bias. Leider gibt es keinen richtig deutschen Begriff dafür. Der Fading Effect Bias bedeutet, dass wir Erinnerungen, die mit negativen Emotionen zusammenhängen, schneller vergessen als Erinnerungen, die mit positiven Emotionen zusammenhängen. Ein Beispiel aus meinem Leben und auch von vielen anderen wahrscheinlich. Als Student denkt man daran zurück, wie simpel und sorglos das Leben als Schüler eigentlich war. Dabei vergisst man, dass man als Schüler andauernd gestresst von Hausaufgaben und Klassenarbeiten war und von seinen wechselnden Hormonen. Gleichzeitig denkt man als Student an das einstellige Bankkonto und denkt sich, wie gut es sein wird, wenn man mal arbeitet und Geld verdient und nicht zu festen Arbeitszeiten arbeiten muss. Und dann, wenn man das Studentenleben hinter sich hat und Arbeitnehmer ist, da erinnert man sich wieder daran, wie frei und ungebunden das Leben als Student war. Und man sehnt sich auch wieder danach zurück. Und man vergisst auch da wieder all die Probleme und Sorgen, die man als Student hatte. Oder anderes Beispiel. Vermisst du nicht auch die Zeit vor Corona, vor den Lockdowns, das ungebundene, freie Treffen mit anderen Leuten? Einfach gesagt führt dieser Fading Effect Bias dazu, dass du nostalgisch wirst. Und vor 2 Tagen erst hatte ich ein Treffen, das das ganz deutlich gemacht hat. Ich bin nämlich in Leipzig in der Kneipenszene, die sogenannte Karl-Liebknecht-Straße. Da bin ich rumgelaufen und ein riesiger Zufall ist geschehen. Ich bin dort langgelaufen und 400 Kilometer von meiner Heimatstadt entfernt treffe ich dort auf eine ehemalige Kameradin aus meinem Abi-Jahrgang. Wir hatten in der Schule kaum was miteinander zu tun, aber wir sind direkt ins Gespräch gekommen und haben den gesamten Abend dann damit verbracht, in gemeinsamen Erinnerungen zu schwelgen. Wir teilen halt diese nichts anderes außer dieser gemeinsamen Vergangenheit, aber trotzdem kommt man dann ins Gespräch, weil wir dank dieses Fading Effect Biases mit großem Wohlwollen an unsere gemeinsame Schulzeit zurückdenken. Psychologen haben darüber nachgedacht, warum es diesen Fading Effect Bias vielleicht geben könnte. Und sie haben die Theorie, dass dieser Mechanismus uns dabei hilft, eine grundpositive Stimmung gegenüber des Lebens allgemein zu haben. Es gibt uns Selbstvertrauen und Motivation, mit weiteren Erlebnissen auf diesen positiven Erinnerungen aufzubauen. Es hat auch einen ganz positiven Einfluss auf das Sozialleben. Das Teilen der guten alten Zeit, das schweißt Menschen zusammen. Ein Indiz für diese Theorie ist, dass es Hinweise gibt, dass Menschen mit Depressionen diesen Fading Effect Bias nicht haben. Ihnen bleiben die negativen Emotionen von vergangenen Erfahrungen stärker haften. Das ist dann wohl ein Grund, warum Menschen mit Depressionen weniger Antrieb haben, neue Erfahrungen zu machen. Du siehst, es kann ziemlich viel schiefgehen, wenn wir uns an die Vergangenheit erinnern. Wie sieht es aus, wenn wir Vorhersagen für die Zukunft machen? Sind wir darin besser, vielleicht? Kommen wir zurück zur Analogie mit dem Malen, um das uns zu beantworten. Klären wir, welche Herausforderungen uns sich ergeben, wenn wir an die Zukunft denken. Erinnerst du dich an die Aufgabenstellung, dass du das Ölgemälde eines fremden Künstlers nachzeichnen solltest? Stell dir mal vor, die Aufgabenstellung ändert sich jetzt. Ich erzähle dir mündlich, wie das Bild aussieht, welche Details darin vorkommen. Du kannst es dir vorher nicht anschauen. Und dann musst du anfangen zu zeichnen. Was meinst du, wird das Endresultat genauer am Original dran sein als vorher oder nicht? Tja, es wäre ein Wunder, wenn ja. Dein Gehirn hat nämlich jetzt noch weniger Anhaltspunkte, um ein originalgetreues Abbild im Kopf zu zeichnen. Fast alles in dem Bild, das du dann zeichnest, ist ausgedacht. Genauso ist es, wenn du über die Zukunft nachdenkst. Dein Gehirn malt mit viel zu wenig Informationen ein imaginäres Bild der Zukunft. Das klingt so negativ, aber versteh mich nicht falsch. Dass wir uns ein Bild von der Zukunft komplett ausdenken können, das ist wundervoll. Wir können uns glücklich schätzen, so planen zu können. Es ist wie eine kleine Simulationswelt, in der wir verschiedene Realitäten durchleben können, um zu schauen, welche für uns am besten ist. Was passiert zum Beispiel, wenn ich meinem Chef eine komplette Liste seiner menschlichen Unzulänglichkeiten aufzähle? Oder was passiert, wenn ich meinem Schwarm meine ewige Liebe gestehe? All das können wir durchleben, ohne es tatsächlich tun zu müssen. Das Problem dabei ist, wie sicher wir uns in diesem Bild sind, das wir uns gezeichnet haben. Ein Buch, das ich jedem empfehlen kann, von ganzem Herzen, weil ich es ganz super geschrieben und wirklich unfassbar lustig finde, ist Ins Glück stolpern von dem Psychologen Daniel Gilbert. In dem Buch zeigt uns Daniel Gilbert, wie schlecht wir tatsächlich darin sind, die Zukunft vorherzusehen. Ein Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel ist, wie ein Proband gefragt wird, wie würden Sie sich 2 Jahre, nachdem Ihr Kind gestorben ist, fühlen? Und der Proband denkt darüber nach und antwortet, tja, natürlich bin ich am Boden zerstört, ich bin absolut zerschlagen und gelähmt vor Trauer, was denn sonst? Und die Probanden, wie so oft, werden sich in ihrer Vorhersage sehr, sehr sicher sein. Tatsächlich, das zeigen Studien immer wieder, werden die allermeisten der Menschen nach 2 Jahren wieder zu ihrer emotionalen Ausgangslage gefunden haben. So tragisch es auch ist, was passiert ist. Die Psyche findet sich wieder auf so einem Basisniveau ein. Warum diese Frage so schwer zu beantworten ist, wie man sich 2 Jahre nach so einem tragischen Ereignis fühlen wird, ist, dass man nur ein Detail kennt. Es ist, als würde dir nur gesagt werden, da ist ein Wald, da ist ein See, da sind Berge, zeichne mal das Bild so, wie es tatsächlich aussieht. Wir wissen über die Zukunft viel zu wenig Details und die wenigen Details, die wir wissen, sind meistens entweder falsch, so wie zum Beispiel in den 80er Jahren immer wieder vorhergesagt wurde, dass der typische Morgen eines Amerikaners im Jahre 2010 sein wird, dass die Männer in ihren antigravitationsatomkraftgesteuerten Autos zur Arbeit fahren und währenddessen ihre Frau am Herd steht und auf die Kinder aufpasst und ja, kein Smartphone auch in Sicht ist. Und selbst wenn die Details, die wir über die Zukunft wissen, wahr sind, dann sind sie bei weitem nicht genug, um ein akkurates Bild von der Zukunft zu zeichnen. Wir wissen nur, es gibt einen Wald, es gibt ein paar Berge und es gibt einen See. Vor etwa 60 Jahren setzte ein Pygmäe namens Kenge zum ersten Mal einen Fuß außerhalb der tropischen Wälder in Afrika und er schritt nun auf dem offenen Flachland zusammen mit einem westlichen Anthropologen. In der Ferne, am Horizont, erschien eine Herde Büffel. So weit entfernt waren es bloß schwarze Flecken vor dem graubleichen Hintergrund, dem Himmel. Und der Pygmäe betrachtete sie sich ganz genau, drehte sich dann zum Anthropologen und fragte, welche Art von Insekt ist das? Der Anthropologe lächelt verwirrt und sagt, Das sind keine Insekten, das sind Büffel. Und Kenge fängt vor Lachen an zu brüllen und meinte, der Anthropologe solle nicht solche Lügen erzählen. Das sind ja offensichtlich Insekten. Der Anthropologe hatte nicht gelogen. Kenge hatte bloß im dichten Dschungel nie gelernt, Objekte in der weiten Ferne zu beobachten. Es hatte nie die Möglichkeit dafür gegeben im dichten Dschungel. Für uns ist das selbstverständlich. Wir wissen, dass wenn Dinge weit entfernt sind, dass sie klein, detailarm und schwammig aussehen. Aber eigentlich sind sie größer und detailreich. Kenge konnte das nicht wissen. Dadurch, dass wir in einer anderen Lebensumgebung aufgewachsen sind, sind wir besser darin, in die räumliche Ferne zu schauen. Aber jetzt kommt's. Wenn es um die zeitliche Entfernung geht, sehen wir genauso wie Kenge. Die Dinge in der Zukunft sehen für uns schwammig und detailarm aus. Wir wissen kaum über sie. Aber wir machen dann den Fehler, sie für Insekten zu halten, wenn es in Wirklichkeit Büffel sind. Wer kann uns das schon übel nehmen? Die Zukunft hängt von so vielen Faktoren ab. Wir können sie nicht vorher vorhersagen. Wir können nicht wissen, wie Büffel aussehen. Was uns aber zu denken geben sollte, ist, dass das, was wir mit so großer Sicherheit für Insekten halten, dass das eigentlich Büffel sein sollten. Nicht vergessen, unser Gehirn ist der Zauberer von Oz. Er benutzt all diese Show-Effekte, um uns ein Bild zu zeichnen, von dem wir absolut überzeugt sind, weil es sich so real und logisch in unserem Kopf anfühlt. Kein Mensch ist davor gefeit. Aber von diesen Verzerrungen zu wissen, hilft mir zumindest dabei, dass wenn bestimmte Personen Vorhersagen für die Zukunft machen, dass ich weiß, dass eine gesunde Skepsis an den Tag gelegt werden sollte und dass das alles vielleicht Büffel sind und keine Insekten. Die Bilder der Zukunft, die wir malen, bleiben eben am Ende des Tages bloß Fantasieprodukte. Was definierst du als jetzt? Wann ist etwas jetzt passiert und wann ist etwas in der Vergangenheit passiert? Die Psychologie sagt, 3 Sekunden dauert das jetzt. Was 3 Sekunden her ist, ist für dich in der Vergangenheit. Was innerhalb dieser 3 Sekunden passiert ist, ist das jetzt. Das Spannende dabei ist, dass eine Sekunde sich aber für uns nicht immer wie genau eine Sekunde anfühlt. Bestimmt kennst du den Begriff des Flows. Das ist so ein psychischer, trance-ähnlicher Zustand von tiefgründiger und gerichteter Konzentration. Ein Zustand, in dem Menschen völlig von ihrer Aufgabe vereinnahmt sind. Der Begriff, der hat bei uns jetzt Einzug in unseren täglichen Sprachgebrauch gefunden. Das erste Mal wurde er aber in den 70er Jahren von einem ungarischen Psychologen geprägt, einem bestimmten Michał Csikszentmihalyi. Ich bin sehr stolz, diesen Namen aussprechen zu können. In diesem Moment spürst du gar nicht, wie die Zeit vergeht. Für dich verfliegt sie einfach nur. Andererseits gibt es auch Momente, die sich für dich unendlich lang anfühlen. An der Bushaltestelle vergeht sie endlos langsam. Beim lockeren Gespräch mit guten Freunden vergeht sie wie im Flug. Stell dir vor, du müsstest 3 Stunden auf einen Zug warten. Während des Wartens wird dir jede Minute ewig lang vorkommen. Ein paar Tage oder Wochen später wirst du dich an diese Zeit am Bahnhof aber kaum noch erinnern können. Das Gegenbeispiel gibt es aber auch. Ein ereignisreicher Urlaubstag in einer fremden Stadt mag für dich wie im Flug vergehen. Im Rückblick aber wirst du an all die Dinge denken, die du an diesem Tag gemacht hast, und er wird sich in deiner Vergangenheit wie ein langer, langer, genussreicher Tag in deiner Erinnerung bleiben. Psychologen nennen das das Zeitparadoxon. Der Grund, warum es dieses Zeitparadoxon gibt, ist, dass unser Gehirn sich an viel erinnert, wenn es aktiv war. Wenn wir viele neue Eindrücke, Abwechslungen und Emotionen in einer Zeit hatten, dann bleibt uns diese Zeit als lang im Gedächtnis. Ist aber unsere Zeit gefüllt mit Routine und Alltag, dann erinnern wir uns an diese Lebensabschnitte als kurze, Abschnitte, die einfach nur vorbeigeflogen sind. Diese Erkenntnis, dieses Zeitparadoxon, was einem so instinktiv irgendwie als wahr vorkommt, weil man es auch selbst kennt, das war für mich so ein kleiner Aha-Moment, ein Heureka-Moment. Daraus dachte ich mir, könnte man doch bestimmt eine Lektion fürs Leben ableiten. Wenn man eines Tages in seinem Schaukelstuhl hin und her wippen will und einem Lächeln auf ein reich gelebtes, zufriedenstellendes, langes Leben zurückblicken möchte, heißt das dann vielleicht, dass man das Zeitparadoxon zu seinem Vorteil nutzen sollte? Heißt das, dass wir das Hier und Jetzt mit Abwechslung, mit wenig Routine und mit mehr Emotionen füllen sollten? Kann man dann so gefühlt länger leben? Nicht nur ich, sondern einige Sozialwissenschaftler auch haben sich das gefragt. Und Studien mit lebenserfahrenen Menschen haben eine klare Antwort. Ja, genauso müsstest du es tun. Probier neue Dinge aus. Ändere deinen Aufenthaltsort, wechsle langsame Lebensabschnitte mit schnellen Lebensabschnitten ab und spüre das Hier und Jetzt intensiv mit mehr Emotionen. Und dann wirst du im Rückblick am Lebensabend das Gefühl haben, lange gelebt zu haben. In meinen Augen ist das ein klares Lebenskonzept und ein Baustein für einen Charakter der Marke Eigenbaum. Ich werde es mir zu Herzen nehmen. Und wer weiß, du vielleicht auch. Mit diesem Gedanken endet die heutige Folge Charakter, Marke, Eigenbau. Wenn dir die Folge gefallen hat, was ich natürlich hoffe, dann könntest du den Podcast unterstützen, indem du die Folge mit deinen Freunden teilst, indem du den Podcast abonnierst und vielleicht auch auf unserem Instagram-Kanal vorbeischaust. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche und bis bald.